Das ist total egal, was für ein Background sie haben. Ob sie klein sind, ob sie alt sind, ob sie jung sind, ob sie krank sind. Dass noch mehr Menschen für sich wirklich erleben, wie wertvoll sie sind und ihr Leben wertvoll ist und sich trauen, ihre Begabung zu leben.
Ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der Villa Vie. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast für euch. Ihre Stimme wird euch sicherlich bekannt vorkommen, denn üblich stellt sie die Fragen. Heute habe ich ein paar Fragen an dich und damit ganz herzlich willkommen an Tirza Schmidt.
Hey, krass. Ich weiß gerade gar nicht, wie bin ich hierher gekommen, aber ich bin jetzt hier. Danke, Hilal.
Ja, gerne. Natürlich habe auch ich keine Kosten und Mühen gescheut, dir dein Lieblingsgetränk zu besorgen.
Ja, das stimmt.
Tirza, was ist es?
Ein Latte Macchiato mit Hafermilch.
Womit verbindest du das?
Lange Autofahrten, Freundschaft und Geselligkeit. Und das trifft auch auf uns beide jetzt zu, ne? Ich nehme mal einen Schluck.
Mach mal.
Muss erstmal hier auf. Ja. Das ist ja vom, ne? Also, ihr lieben Menschen, vielleicht hört ihr jetzt, wie es schmeckt. Ja, danke.
Gerne. Deine Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich aus der Villa Vie. Die Villa Vie war mir bis zu unserer ersten Begegnung unbekannt. Mhm. Kurz zu mir, mein Name ist Hilal, ich komme aus Wolfsburg und bin angehende Pflegefachfrau. Und hab dich, liebe Tirza, in einer für mich aussichtslosen Situation als einen bedingungslosen und urteilsfreien Menschen kennenlernen dürfen. Vielleicht magst du aus deiner Sicht erzählen, wie unsere erste Begegnung für dich war.
Oh, unsere allererste Begegnung war telefonisch. Es war ein Freitag. Das Telefon klingelte. Ich wollte gerade aus der Villa Vie raus. Und du warst dran. Mit deiner Stimme und mit deinen Emotionen. Also ich weiß gar nicht mehr, was du sinngemäß gesagt hast. Darf ich sagen, was du sinngemäß gesagt hast? Also aus meiner Erinnerung, hey, ich hatte kürzlich einen Schwangerschaftsabbruch und mir geht's nicht gut.
Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass du, wir haben ja am Freitag telefoniert.
Ja.
Und am Sonntag warst du in Wolfsburg. Du bist einfach nach Wolfsburg gereist, ohne zu wissen, wer oder was dich dort erwartet. Was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht, quasi so spontan zu handeln?
Also ich glaube, in unserem sehr kurzen Telefonat und auch sehr intensiven Telefonat, das ging wahrscheinlich nicht länger als 10 Minuten, hat man so sehr deine Gebrochenheit gespürt, aber auch gleichzeitig so sehr deine Liebe irgendwie. Vielleicht auch so, als ob deine Liebe gebrochen war oder wurde, wie auch immer. Und dann hatte ich gefragt, hey, woher kommst du? Und dann ja aus Wolfsburg. Und Wolfsburg war mir bekannt als die letzte ICE-Haltestelle vor Berlin. Mhm. Dann wusste ich, okay, ungefähr so und so lang fährt's. Ja, hey, ist okay, sollen wir uns an einem Ort deiner Wahl treffen? Und das kam dir dann auch gelegen. Ja, und dann war Sonntag die nächste Gelegenheit und das war der erste Advent. Und wirklich, und dann hatten wir noch ein bisschen WhatsApp-Kontakt, aber du hast mir noch auf dem Weg morgens ein Foto geschickt, woran erkenne ich dich? Ich sehe so und so aus, das weiß ich noch. Und dann waren wir, glaube ich, ich war um 22:30 oder sowas, war ich in Wolfsburg. Und du hast mich vom Bahnhof, also ich bin irgendwie die Treppe hochgekommen und du hast mich dann vom Bahnhof da abgeholt.
Wie war das für dich, so als bedingungsloser und vorurteilsfreier Mensch, eine Frau wie mich zu sehen, die so auf dich zukommt, die gerade deine Hilfe braucht? Was waren deine ersten Gedanken zu sagen, okay, oder hattest du ein Vorgehen, so wie gehe ich da jetzt vor, wie mache ich das mit ihr, wie begegne ich ihr? Sah ich irgendwie anders aus als andere, die deine Hilfe bräuchten oder brauchten?
Ich war einfach gespannt, dich kennenzulernen. Ich habe mir gar nicht großartig was vorgenommen. Ich fand es ja auch mutig von dir. Also erstmal, dass du dich meldest. Du hast mir auch noch im Nachhinein erzählt, dass du echt erstmal richtig gegoogelt hast, so die Villa Vie, was ist das überhaupt und so. Du hast nach irgendeinem Haken gesucht.
Ja.
Also es war ja auch erstmal mutig von dir. Ich fand das ebenso mutig, dass du an einem Sonntag sagst, okay, ich treffe mich jetzt mit einer Tirza aus Bochum, um darüber zu sprechen, was mir passiert ist. Ich wusste ja noch gar nicht viel. Das heißt, ich war einfach erstmal total offen und auch im weiteren Sinne, nicht nur erstmal, dich kennenzulernen und habe gedacht, boah, was für eine sympathische Frau. Und du hast mir einen Kaffee ausgegeben beim Bäcker, erinnerst du dich? Da ist ja direkt ein Bäcker an der Ecke und hast gesagt, hey, jetzt möchtest du einen Kaffee? Und dann sind wir in die Bäckerei gegangen und dann hast du mir einen Kaffee ausgegeben Und da ist mir deine sanfte Art aufgefallen. Also du hast ja erstmal mehr mit der Verkäuferin gesprochen als mit mir, weil wir als allererstes erstmal dahin sind. Und ich habe gedacht, boah krass, was für eine sanfte, liebe Frau. Vom Wesen her, vom Herzen her.
Ich versuche mich gerade an die Situation zurückzuerinnern. Es kann schon sein, aber ich war total abgelenkt. Das war ja auch zur Corona-Zeit, wo man sich ja eigentlich nicht treffen sollte. Wir haben es aber trotzdem gemacht, weil es war ja wirklich eine außergewöhnliche Situation, ne? Auch für mich, da überhaupt mit jemandem drüber zu sprechen und zu sagen, okay, da ist was, was mir passiert ist und da gibt es eine Beschreibung für und ich bin damit nicht allein. Das hast du mir beim ersten Telefonat ja auch gesagt gehabt, du bist nicht allein damit. Es geht vielen Frauen danach so. Und ich habe die ganze Zeit, auch während diesem Gespräch, irgendwie auf diesen Haken gewartet, so, was will die jetzt von mir, warum ist die so?
Guck mal, aus meiner Wahrnehmung hast du einfach erzählt. Und wenn du sagst, okay, stimmt, das war in der Corona-Zeit, was haben wir gemacht? Wir saßen draußen, draußen in der Kälte, während Schnee oder Eisregen. Am 30. November war das damals.
Stimmt.
Wir haben gefroren und haben auf die Häuserwand geschaut, gegenüberliegend vom Hauptbahnhof. Es war ja, nur wir beide waren da und du hast erzählt und erzählt und erzählt und ich habe zugehört. Ich wusste auch gar nicht, wann mein Zug zurückgeht. Also ich weiß nicht, ob ich eine feste Uhrzeit überhaupt hatte oder ob ich so ein Flex-Ticket hatte. Also wir wussten ja auch gar nicht, wie lange treffen wir uns. Wird das nur eine halbe Stunde sein? Wird es 3 Stunden sein?
Für mich war, als wir über mit den Abbruch gesprochen hatten und dann hatte ich dir erzählt, was danach passiert ist und du wolltest mich an diesen besonderen Ort begleiten und dann habe ich dich ja gefragt, wollen wir da mal zusammen hin? Das war für mich, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, wo du da mit mir standest und einfach, du hast mich echt so in den Arm genommen, wo ich eigentlich dachte, ich könnte das nie wieder zulassen, so mal in den Arm genommen zu werden oder mal eine Hand auf der Schulter zu haben. Ich habe es echt zugelassen, weil ich gemerkt habe, okay, da ist kein Haken. Sie ist einfach da, bedingungslos, vorurteilsfrei und wahrscheinlich wird sie dich jetzt eine Weile begleiten, auch wenn es über WhatsApp und Telefon ist.
War schön, dass du das so wahrgenommen hast oder empfindest. Wir sind zu deinem besonderen Ort gefahren und ich weiß noch, wie wir dann ins Auto gestiegen sind. Ich habe gedacht, also ich steige jetzt hier in ein wildfremdes Auto ein, fahren über den Berliner Ring. Also der ist ja groß, da kann man ja überall hinfahren. Ne? Und ja, doch, es war wirklich besonders. Ja, es war besonders, auch für mich.
Heute habe ich die Möglichkeit, dir ein paar Fragen zu stellen. Ich habe 6 Fragen vorbereitet und damit kommen wir auch schon zu der ersten.
Okay.
Wie schaffst du es, jeden Menschen so urteilsfrei zu begegnen?
Also erstmal ist mir das gar nicht bewusst, dass ich so wahrgenommen werde, wie ich das schaffe. Ich weiß es nicht, weil ich echt nicht weiß, dass oder mir nicht so bewusst ist, dass ich so wahrgenommen werde. Aber was ich weiß, ist, wie gut mir Momente getan haben, wo Menschen mich einfach angenommen haben, wie ich bin, wo es jetzt nicht, was weiß ich, darum ging, Tirza redet viel, ach, Tirza hat eine Vision, Tirza mäht Rasen. Also ich glaube, das ist echt wirklich auch so ein prägender Punkt. Ich bin ja gelernte Hebamme, examinierte Hebamme und habe viele Jahre Rasen gemäht auf Friedhöfen und neige sehr zu Blasen. Das heißt, meine Hände waren wirklich blasenreich und ich hatte immer eine super Bräune gehabt, allerdings nur bis zum T-Shirt-Ende.
Die Maurerbräune.
Ja, so kann man es sagen. Du darfst es sagen, so genau. Und da denken viele Menschen, dass du ein 1-Euro-Jobber bist oder irgendwelche Sozialstunden ableisten musst. Und da habe ich gemerkt, krass, wie sehr wir eigentlich echt auch bewerten, da sind wir noch gar nicht von Urteilen oder von irgendwelchen äußerlichen Dingen ausgehen oder ganz oft auch fragen, hey, was machst du beruflich? Und darüber einander definieren und so weiter. Aber dieser Punkt, ich bin, wer ich bin und das ist voll gut, ich kann auch gar kein anderer sein, das hat mir im Leben immer total gut getan und das ist mir total wichtig, auch jedem Menschen zuteil werden zu lassen, so viel an mir liegt.
Also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ist es für mich so, dass wenn ich Menschen in einer ausweglosen Situation kennenlerne oder wenn ich Geschichten höre, egal ob diese etwas mit einem Schwangerschaftsabbruch zu tun hatten oder nicht, ich muss immer an die Villa wie denken und denke, du bist Mensch und du bist dort willkommen. Komm, wir klären das irgendwie mit Tirza. Wir fragen so, kann sie helfen? Kann einer aus der Villa wie helfen? Für mich gehört das schon so zu einer Problemlösung dazu. Immer wenn es irgendwelche Probleme gibt, wo Menschen dran beteiligt sind, denke ich mir, Villa wie.
Es gibt halt immer Hoffnung, weißt du, Hilal? Es gibt immer Hoffnung.
2. Frage. Woher nimmst du die Kraft, in einer ausweglosen Situation weiterzumachen, wo andere schon längst aufgegeben hätten?
Indem ich an kleine Schritte denke. im Step-by-Step zu bleiben, jeden Morgen wieder aufzustehen. Und manchmal kann der kleine Step sein, auch am Tag duschen zu gehen oder sich jemanden anzuvertrauen oder durchzuweinen in einer Situation, um dann wieder neue Kraft zu kriegen. Also wirklich im Step-by-Step. Ganz oft denken wir immer an diese großen Dinge. Meine Oma hat immer gesagt, so, das Leben steht nur aus Kleinigkeiten, und das stimmt. Es sind eigentlich, also uns passieren schlimme Dinge im Leben, das meine ich nicht. Aber wenn wir das Leben leben und wenn es Konfliktpunkte gibt, wenn es Entscheidungen gibt oder auch Lösungen gibt oder Wege gibt zu gehen, besteht es aus Kleinigkeiten. Wir müssen nicht sofort diesen Riesenschritt machen, sondern einfach im Hier und Jetzt sein und vor allen Dingen bei uns selbst sein und ehrlich sein. Also ich glaube, für mich ist total wichtig, für mich selbst ehrlich zu sein, in meinen Gedanken, in meinen Ängsten, in meinen Emotionen, um dann zu reflektieren, zu sortieren und weiterzugehen. Und wenn es nicht weitergeht, also wenn der Step heute für mich nicht dran ist, dann ist der nächste Step erst in 3 Wochen dran. Und bis dahin Netflixe ich ohne Netflix. Das ist immer so ein bisschen mein Spruch. Ja, oder bin einfach für mich so.
Also die Hoffnung ist immer da.
Die ist immer da und wir dürfen gnädig zu uns selbst sein. Ja.
Wer oder was inspiriert dich in deinem Leben?
Ich darf in so einer ganz kleinen Mini-Wohnung wohnen, wo es ziemlich dicke Mauern gibt. Das ist so ein altes Rittersgut und diese Mauern inspirieren mich, weil ich das Gefühl habe, hier bin ich für mich, hier werde ich nicht gesehen und hier komme ich irgendwann wieder raus. Das Meer inspiriert mich in der Weite, im Wind, in Wellen, in der Unterschiedlichkeit. Das sieht jedes Mal anders aus. Das sind so Was-Momente. Und wer mich inspiriert, ist tatsächlich, auch wenn das total fromm klingt, zuallererst Gott, weil ich viel früher von Gott gehört habe, oder man hört auch immer wieder was von Gott und so. Menschen erzählen was von Gott oder man liest Dinge in der Bibel. Aber zu erleben, wie Gott für mich ist, für uns Menschen ist, das ist für mich ein großer Unterschied. Ich kann in der Bibel lesen, dass Gott Liebe ist, aber wie er mich liebt. Ich kann lesen, dass er treu ist, aber wie treu er ist, wie barmherzig er ist. Das ist einfach so anders als wir Menschen. Gott tickt so anders wie wir Menschen. Und sich daran immer wieder zu orientieren, das wird auch manchmal dann einfach leichter, weißt du? Ja, und ansonsten viele barmherzige Menschen in meinem Leben. Ob das Family ist, ob das Freunde sind. Ich bin echt sehr beschenkt mit ganz lieben Freunden und schon deren Kindern auch. Meine Neffen und Nichten. Ich bin Tante und das sehr gerne. Ja, das ist so das, was mich inspiriert.
Was bringt dich in einen Konflikt und wie gehst du damit um?
Oh, Manipulation bringt mich in einen Konflikt, wenn ich merke, dass ich ansatzweise manipuliert werde. Oder ich merke, dass Menschen Menschen manipulieren. Ungerechtigkeit. Also da könnte ich, also für Gerechtigkeit könnte ich mich ereifern. Da ist auch manchmal meine Emotion schneller als vielleicht meine Erziehung, ich weiß es nicht. Ja, das löst in mir Konflikte aus.
Nimmst du Manipulation eher mit Worten oder mit Mimik und Gestik wahr? Oder beides vielleicht, so
ja,
eine Mischung?
Ja, beides.
Die Mischung macht's,
ja.
Ne? Mhm.
Die, ja, kennst du, ne? Mhm. Ja. Lasst uns Menschen einander stehen. Jeder hat seine Entscheidung und seinen persönlichen Werdegang und Wirkungskreis. Wie gehe ich damit um? Also ich kann dann schon auf was, ich kann dann auch sprechen. Also wenn ich das in einer Situation merke, kann ich das auch ganz klar so sagen. Ich kann auch mal eine E-Mail schicken. Ich muss gerade spontan, ja.
Ich kann auch E-Mails schreiben.
Ja. Ich weiß nicht, ob das unter Manipulation fällt oder so, ne? Aber ab und an mag ich total gerne Snickers. Ja?
Hatte ich gestern Abend noch.
Ja, wunderbar. Wunderbar. Also das ist, genau, so ein Snickers. Und dann stehe ich an der Kasse und dann sehe ich da das Snickers und ich nehme es in die Hand spontan, also Werbung, ne? Ich funktioniere auf Werbung, ne? Und wollte das gerne noch auf das Band packen und merke, dass links und rechts das Papier sich anders anfühlt und sehe, dass Snickers einfach kleiner geworden ist für den gleichen Preis.
Boah.
Und dann habe ich geguckt, okay, es steht doch drauf, 50 Gramm, nicht 51 Gramm. Bei Mars war es 51 Gramm für den gleichen Preis. Snickers ist einfach runtergegangen, also 1 Gramm weniger steht auch drauf. Und da könnte ich mich ereifern und da eine E-Mail hinschicken. Das ist jetzt ein Beispiel. Also das, ja, so äußert sich das dann auch manchmal.
Und hast du es gemacht mit der E-Mail?
Noch nicht.
2025 Vorsätze und so.
Genau.
Ne?
Ja, das war auch echt erst kürzlich, ne? Das war. Oder auch Ungerechtigkeit, wenn ich merke, dass beim Bäcker jemand alles machen muss, weißt du, putzen muss, Gäste bedienen muss, also wirklich und dann auch, also wirklich chronisch unterbesetzt ist, ja, weil der Arbeitgeber spart und gibt so eine Situation, gab es vor ein paar Jahren. Und wir sind eigentlich immer regelmäßig zu diesem Bäcker auch als Villa W gegangen, haben da eingekauft. Und da habe ich wirklich eine E-Mail an die oberste Chefetage auch geschickt und habe gesagt, also unter den Voraussetzungen können wir nicht mehr bei Ihnen die Backwaren kaufen, ne? Also wirklich, also was wir da so mitbekommen und so, ne? Das habe ich dann schon gemacht.
Kam was zurück?
Da kam auch ein Bedauern zurück, so, das schon.
Aber die stellen keine weitere ein?
Nee.
Ach so.
Das ist ja dann auch in dem Moment nicht rational. Das hilft ja jetzt auch dem einzelnen Menschen, der da arbeitet, nicht, ob wir jetzt weiterhin da unsere Brötchen kaufen oder eben nicht, ne? Aber da geht es mir dann einfach ums Prinzip. Und das ist so, das meine ich halt, manchmal ist ja so, wenn man so ein Gerechtigkeitsempfinden hat, das ist ja nicht immer rational. Das heißt auch nicht immer, dass man gerechter ist, ne?
Das stimmt.
Aber das ist sowas, das schnellt dann manchmal bei mir hoch. Und ja, das ist nicht so cool, ne?
Fünfte Frage. Welche schwere Entscheidung musstest du mal treffen?
Also im Rahmen der Villa Vie waren manche Entscheidungen schwer, wie zum Beispiel einen Mietvertrag zu unterschreiben von knapp 1000 Euro und man weiß gar nicht, wie man den Monat für Monat, wie die Miete bezahlt werden soll. Das war schwer. So. Es konnte dann im Nachhinein 3-4 Jahre wirklich kontinuierlich jeden Monat die Miete gezahlt werden, aber es war am Anfang nicht klar. Ich bin in den Monat rein und wusste nicht, ob ich am Monatsende die Miete zahlen kann. Das waren so die Anfänge der Villa Vie. Und heute gibt es noch die Kontoauszüge. Du siehst dann so am 28. des Monats auf dem Konto 27,50 und du weißt, du musst über 900 Euro zum ersten zahlen und kannst dann richtig auf den Kontoauszügen sehen, wie dann doch spontan Spenden reingekommen sind von überall her, dass man es dann zahlen konnte. Also das war eine schwere Entscheidung, weil man ja auch einen Verstand hat, ne? Und das muss ja auch alles tragfähig sein und so weiter. Emotional, ganz persönlich denke ich gerade an eine Situation, dass mein Opa erkrankt war im Frühjahr eines Jahres und irgendwie habe ich gedacht, ich muss noch mal zu ihm hin, aber ich wusste nicht wann. Ich wusste einfach nicht wann und ich wusste auch nicht wozu. Also ich wusste auch nicht den Weg, ich wusste nur, es wird irgendwann noch mal dran sein, dass ich zu ihm hinfahre. Und es wurde dann step by step auch mit ihm schlechter. Und dann kam der Dezember desselben Jahres und ich bin morgens aufgewacht und wusste, heute muss ich zu ihm hin. Es war montags morgens. Heute muss ich zu ihm hin. Und ich hatte damals gedacht, er ist im alten Wohnheim und es war dann für mich klar, dass ich im alten Wohnheim vorbeifahre. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, heute muss ich zu ihm hin. Sagt sie, hey, der ist im Krankenhaus. Der ist nicht mehr im alten Wohnheim, denen geht es rapide schlecht da. Mhm. Und dann habe ich gedacht, krass, aber heute ist der Tag, wo ich hin muss. So, ne? Wo ich gar nicht den Umstand kannte. Und dann hat sie mich im Verlauf meiner Fahrt angerufen, das waren ungefähr so 2 Stunden Autofahrt dort ins Krankenhaus, und hat gesagt, hey, er ist gar nicht mehr ansprechbar. Und ich wusste, heute muss ich hin. Und es war zu dem Moment gar nicht klar, lebt er noch oder nicht. Und dann war ich ungefähr um 17 Uhr da, das Krankenhaus hell erleuchtet, Dezember, draußen nass, dunkelkalt. Und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und habe gedacht, boah, also wenn einer heute hier sein kann, dann bin ich es. So, ne? Also das ist jetzt wirklich der richtige Ort, hier zu sein. Und er lag auf der Intensivstation und die Sättigung, die war bestimmt schon bei 55 oder so. Und er war auch nicht mehr ansprechbar. Mhm. Aber ich bin ans Bett gegangen und habe seine Hand genommen. Habe dann auch nochmal sein Vitalzeichen gemerkt, sodass er merkt, dass jemand da ist. Und habe ihm gesagt, dass alles okay ist und er kann gehen, ne? Und dann ist er ungefähr 25 Minuten später verstorben und ich war noch die letzte der Angehörigen als Enkel, es gibt viele Enkel, war ich da. Und das war also emotional in dem Sinne eine schwere Entscheidung. Man wusste, es steht an, man weiß nicht wie und wie geht es letztlich halt aus. So.
Da hast du dich quasi auch leiten lassen, ne?
Mhm.
Krass. Er hat auf dich gewartet. Kommen wir zu der sechsten Frage.
Gerne.
Bevor es jetzt so emotional wird. Du hast 3 Wünsche frei. Was wünschst du dir?
Wann hat man mal 3 Wünsche frei?
Ja, vor allem bist du ja eigentlich immer diejenige, die Wünsche erfüllt, ne?
Dass eine Villa wie in Wolfsburg entsteht. Und das sage ich nicht, weil ihr jetzt aus Wolfsburg seid. Du und deine Freundin Dani, die ihr gerade hier in Bochum seid. Dass noch mehr Menschen erleben, für sich erleben. Und das ist total egal, was für einen Background sie haben, was für einen sozialen Background, ob sie an irgendwas glauben oder nicht, ob sie transgender sind, ob sie klein sind, ob sie alt sind, ob sie jung sind, ob sie krank sind, egal welche Nationalität, dass noch mehr Menschen für sich wirklich erleben, wie wertvoll sie sind und ihr Leben wertvoll ist und sich trauen, ihre Begabung zu leben. Bis zuletzt, weißt du, bis zum Übergang in den Himmel.
Mhm.
Es gibt kein zu spät oder du bist zu alt oder du hast keine Ausbildung oder du hast die falsche Ausbildung oder so. Das wünsche ich mir und ich wünsche mir, dass mein Herz frei bleibt und demütig bleibt und dass meine Falten an den richtigen Stellen im Gesicht sind, also weniger Stirn, sondern ein bisschen mehr Lachfalten links und rechts an beiden Augen. Ja.
Das kann ich beurteilen. Hast du.
Danke.
Danke, liebe Tirza. Danke für deine Offenheit. Das war jetzt die letzte Frage.
Mhm.
Wow, mal an diesem Platz zu sitzen und mal der Tirza die Fragen zu stellen, das war mega. Dankeschön.
Danke, Hilal, dass du das Mikro an dich genommen hast und mir diese Fragen stellst. Danke euch Menschen, dass ihr auch diese Folge zugehört habt. Und ich möchte gerne an dieser Stelle sagen, auch diese extra Podcast-Folge wird unterstützt vom Bergischen Bestattungshaus von Dirk und Anke Schumacher. Vielen Dank dafür. Und Hilal, ich freue mich. Wir haben ja auch noch unser Gespräch vor uns. Mhm. Darauf freue ich mich. Danke.
Ich mich auch.
Danke, Hilal. Alles Liebe, ihr Menschen. Macht es gut, da wo ihr seid.
Ciao.